Radio 1. Fantastische Tierwelten.
Die besprechen wir regelmäßig hier auf Radio 1 und zwar mit Paul Wernicke von der Wildnisschule Hoher Fleming. Hallo Paul.
Hallo Christiane.
Was ich immer spannend finde, ist, dass wenn wir uns unterhalten, ich immer das Gefühl habe, ich tauche nochmal in meine Kindheit ein. Zumindest bei vielen Tieren, über die wir sprechen. Und heute geht es mal um Amphibien, Kröten und Co. Bei den Amphibien dachte ich zuerst, dass es ja echt eine spannende Art ist, weil sie so eine Art Metamorphose durchlaufen. Ne?
Ja.
Also so quasi ein Doppelleben.
Das sind Verwandlungskünstler auf jeden Fall.
Ja, kannst du vielleicht noch mal so kurz einordnen, was überhaupt zur Gattung der Amphibien gehört und was eben dieses Doppelleben bedeutet?
Ja, also was die Amphibien auszeichnet, ist sozusagen, dass sie für die Laichzeit, also für die Ablegen ihrer Eier und der Entwicklung auch, der ersten Entwicklungsstadien, Wasser brauchen. Und dann gibt es Amphibien, die dann weiterhin am Wasser gebunden sind, also in der Nähe oder am Wasser leben und andere, die sich auch ganz weit davon entfernen können. Und dazu gehören Molche zum Beispiel, da gibt es den Teichmolch, Bergmolch, dann gibt es die Salamander, da gibt es zwei Arten bei uns, den Feuersalamander und den Alpensalamander. Und dann gibt es die Frösche, Kröten und Unken.
Feuersalamander, gutes Stichwort, bei meiner Oma und meinem Opa war einer, der habe ich regelmäßig mit der Gießkanne außen die Steine gegossen und dann kam er mit seiner Familie raus. Die legen noch keine Eier, ne?
Das sind lebendgebärende Amphibien, genauso wie der Alpensalamander auch. Ich glaube, das ist vor allem damit verknüpft, dass sie so wenig Zeit haben, dass sie einfach so spät rauskommen, weil die ja in so sehr feuchten, dunklen Nischen, wo viel Moos ist, da aufwachsen und da leben. Und dann haben die wenig Zeit für die Entwicklung. Und als Lebendgebärende bist du halt lange noch im Schutz der, also bist ja im Bauch dann drin und bist sozusagen noch länger geschützt als diese schutzlosen Eier, die zu Tausenden irgendwo rumliegen und die so viele andere Tiere lieben zum Fressen gern.
Wenn wir jetzt zu einer anderen Gattung kommen, also auch nochmal kurz Kindheitserinnerung, ich habe wahnsinnig gerne Kaulquappen gesammelt, ja. Gefischt, also breitbeinig und unten drunter so ein bisschen Wasser und da hingen die alle rum oder schwammen so rum, mitgenommen in Eimer nach Hause auf den Balkon. Kurz drauf hatten wir, ich möchte mal sagen, eine enorme Anzahl an kleinen Fröschen im Garten rumspringen. Die sind also erst im Wasser und das, was du dann sagtest, in Wassernähe oder möglichst da, wo es einigermaßen feucht ist, die Frösche und Kröten, ne?
Ja, genau. Wo die Erdkröte zum Beispiel, die bei uns gerade eine unglaubliche Wanderung hingelegt hat. Also es hatten wir in den letzten Jahren einfach nicht so viel, weil das Wetter gepasst hat. Die brauchen so 10 Grad. Das ist eine von den ganz frühen Amphibien. Es gibt andere Amphibien, die erst später anfangen zu laichen, wie zum Beispiel der Seefrosch. Aber die Kröten müssen so früh in die Gewässer rein, die sie auch kennen, die teilweise wirklich kilometerlange Wanderungen zurücklegen und dort dann laichen, bevor die anderen Frösche kommen, weil die wiederum ihren Laich ihre Eier fressen würden. Und, und davor müssen die Kröten schon wieder raus sein aus dem Laichgewässer. Und dann sind die teilweise auch mitten im Wald anzutreffen und fressen dort alles Mögliche. Und im Garten sind die eigentlich gute Nützlinge, weil die auch Nacktschnecken vertilgen. Und bei uns im Garten auf jeden Fall ist Nacktschnecken ein großes Thema. Also es sind super Tiere, die uns auch brauchen, weil das liegt schon in der Sache an sich, dass wir einen großen Anteil daran haben, dass die Population zurückgehen. Weil welches Kind heute sammelt noch eimerweise Kröten und Frösche? Liegt vor allem auch daran, weil es nur noch so wenige gibt. Das ist ein großer Teil durch Zerschneidung von Landschaften, weil die gar nicht mehr wandern können, weil da fette Straßen in der Nähe sind, die sie überqueren müssen, was eine große Todesursache ist oder andere Hindernisse, die mit uns Menschen zu tun haben.
Also wir haben ja jetzt Ende März, ja?
Oder so, ja?
Ja. Wer ist von denen jetzt gerade aktiv? Also worauf sollten wir jetzt vielleicht auch gerade in den Ostertagen, wo mal ganze Familien füreinander Zeit haben, darauf achten?
Also die Erdkröte auf jeden Fall. Bei uns ist jetzt schon so fast durch, aber dann kommt ja noch mal ein paar Wochen die Wanderung wieder raus aus den Laichgewässern von den kleinen Mini-Erdkröten. Die Grasfrösche kommen auch sehr früh. Grasfrosch, die leben nicht die ganze Zeit im Wasser, sondern auch eher in so Feuchtwiesen und so. Und die Moorfrösche, die sind ganz speziell, sehr seltene Art. Die werden blau in der Paarungszeit. Dann hast du blaue Frösche, die dann quakend blubbern. Die machen so ein ganz blubberndes Balzgeräusch. Mhm. Die dann setzen sie ganz episch aus. Und da kann man sich auf jeden Fall mit engagieren, wenn man das unterstützen will. Bei der nächstgelegenen Naturschutzorganisation anrufen. Oft ist der NABU oder der BUND. Und unterstützen, die brauchen immer Leute, um diese Krötenzäune zu kontrollieren. Und dann trägt man die Kröten, die an Zäunen gefangen werden und dann in Eimer reinfallen, trägt man die quasi über die Straße rüber zu ihren Laichgewässern. Und davon gibt es eine ganze Menge. Und was super wichtig ist, ist, dass man keine Insektenvernichtungsmittel in seinem Garten benutzt, weil diese Kröten fressen Insekten und vergiften sich damit.
Paul Wernicke sagt, was man mal tun könnte demnächst, ist vielleicht nicht in irgendeinem Videospiel irgendwelche Tiere retten, sondern mal selbst Hand anlegen. Das passt ja vielleicht auch gut zur Osterzeit. Ferien, alle können zusammen unterwegs sein. Vielen Dank für die Tipps und frohe Ostern, Paul.
Danke, wünsche ich dir auch, Christiane.
Ciao.
Ciao.